starten wir im Gebet, das richtet uns aus, macht uns wieder ruhig und bereitet das Herz vor, betet auch für mich da um Weisheit und Kraft und auch für die Fähigkeit aufzunehmen. Das ist schon geballt, ein Tag, nicht wenig und viele Informationen, und dass es in uns das auslöst, was es soll, dass es Frucht in uns bringt, dass es unseren Glauben ausrichtet. Lasst uns gemeinsam beten, okay? Danke, Vater, für diese Gelegenheit. Danke für jede einzelne Seele, die du gezogen, berufen, die Augen geöffnet, die Freude und die Liebe und den Hunger nach deinem Wort geschenkt hast. Danke für jeden, der sich heute aufgemacht hat an einem freien Tag und hergekommen ist, um diesen Tag unter deinem Wort in dieser Gemeinschaft, in dieser Lerngemeinschaft zu verbringen. Danke, Herr, dafür, dass du es wirkst. Danke für die Möglichkeit, für den Raum. Das ist nicht selbstverständlich. Ich preise dich darüber. Danke für das Vorrecht, in dieser Art und Weise dein Wort zu lehren und es weiterzugeben. Du bist es absolut wert. Du bist es wert. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen. Ich kann es nicht für selbstverständlich annehmen, Herr, dass du gibst, sondern es ist als Gnade, und ich kann es nur erflehen und erbitten um diese Gnade. Ich will aber nicht zweifeln, Herr, sondern will glauben, dass du gibst und dass du reichlich gibst. Das hast du verheißen. Du wirst keine Schlangen, keine Skorpione geben, wenn wir dich um den Heiligen Geist bitten, dass der in uns wirkt und uns Frucht gibt und schafft und uns Glauben weckt und stärkt. Das hast du in deinem Wort verheißen, und darauf berufe ich mich, daran halte ich mich. Und so bitte ich dich, Herr, um das Wirken deines guten Heiligen Geistes an uns und in uns, dass dieser Geist der Wahrheit heute auch uns in die Wahrheit leitet. Und Herr, in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit, mit Übereinstimmung mit diesem Wort, Herr, das bestätigt in unseren Herzen und das groß macht in unseren Herzen, es festigt in unseren Herzen und es Frucht bringt in unseren Herzen. Darum bitte ich dich, Jesus. Danke, dass ich das bitten darf, dass ich mit dir rechnen darf, dass du da bist. Das ist so gut zu wissen. Ich preise dich. Amen. So, ihr habt eure Bibeln dabei. Dann könnt ihr es gleich aufschlagen. Erste Buch Mose, einfach ins Alte Testament. Wir beschäftigen uns ja mit dem Alten Testament, mit der Bibelkunde des Alten Testaments, mit der Einleitung des Alten Testaments, und sind also kleine Wege schon gegangen miteinander. Wir hatten ja schon zwei Samstage miteinander. Und jetzt sind wir mitten in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, und verschaffen uns gerade einen Überblick über das erste Buch Mose. Im Aufbau, in den Themen, in den Schlüsselthemen, in den Schlüsselwörtern. Und ich habe wieder ich habe versucht, wieder so ähnlich hinzuzeichnen, wie ich das letzte Mal, ich glaube, so haben wir aufgehört bei dem Schaubild. Das ist das erste Buch Mose. Vielleicht schreibe ich es oben hin. Das erste Mose. Da sind wir im ersten Buch Mose. Und dann, wie gesagt, haben wir uns einen Überblick verschafft. Ich gehe gleich wieder kurz darauf ein, hole euch da wieder ab, schauen wir im Einzelnen noch die Dinge, versuchen das zu vertiefen, dass das sich verankert und dass wir diese einzelnen Themen auch in diesem Buch entdecken. Zwei Gedanken im Vorfeld. Das erste ist, ich plädiere, die Bibel als Ganzes zu lesen und als Ganzes zu verstehen. Und für mich ist das eben der Schlüssel zum Verständnis der Schrift, die Botschaft als Ganzes zu entdecken. Und dann macht die Bibel Sinn, und dann entdeckt man eben diese eine herrliche Botschaft in Jesus Christus, die Erlösung der Menschheit, und zwar aus der ganzen Schrift und geltend für dich und für mich aus der ganzen Schrift. Das ist, wie gesagt, so das große Anliegen. Und die fünf Bücher Mose, die Tora oder das Gesetz, wie man das auch immer bezeichnet, legen die erste Grundlage für das Verständnis der Erlösung der Menschheit. Und das erste Buch Mose ist sozusagen die Grundlage von den anderen vier weiteren. Also das erste Buch Mose ist sehr, 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 sehr wichtig. Das Verständnis von da hat Auswirkungen auf alles andere. Ich sage das jetzt so in dieser Weise selbst, also nicht nur selbst, in der konsequenten Weise, wie wir das letzte Buch verstehen, Die Offenbarung hängt davon ab, wie wir das erste Buch verstehen, das erste Buch Mose. Also diese Dinge bedingen einander. So hat man hier ein, ich sag so, ein verschieden. Ich will, das muss ich vorsichtig sagen. Kommt man schief hier raus, hier aus dem ersten Buch Mose, kommt man schief an. Das ist sehr entscheidend. Das andere ist, dass die fünf Bücher Mose in sich selbst auch eine Einheit bilden. Und ich möchte euch einfach nur als Beispiel nochmal die Einheit der fünf Bücher Mose kurz illustrieren in der Thematik deiner und meiner Erlösung. Für mich ist das eine herrliche Wahrheit und die suche ich und entdecke ich dann in den fünf Büchern Mose. Zum Beispiel, ich mache euch ein Beispiel, wie das Erlösungswerk in der ganzen Tora dargestellt wird, als Ganzes. Wir haben ja über die Einheit schon mal gesprochen. Ich möchte euch noch ein weiteres Beispiel geben. Schaut mal, in 1. Buch Mose, mit dem wir uns beschäftigen, da befassen wir uns mit der ganzen Thematik der Berufung bzw. der Erwählung. Dass Gott sich ein Volk in Abraham erwählt und dass Gott sich ein Volk in Abraham auch beruft. Und dann, was das Ganze bedeutet. So, das erste Buch Mose spricht über den Ratschluss Gottes. Es spricht über den Plan Gottes. Mit den ersten Zeilen der Bibel beginnt er diesen Plan uns zu offenbaren. Dass Gott sich ein Volk erwählt und aus allen Nationen sich ein Volk heiligt und reinigt. Das ist die herrliche Botschaft des ersten Buches Moses. Also ganz stark das nicht gemochte Wort, aber da geht es um die Erwählung, da geht es um die Berufung des Volkes Gottes. Wenn wir ins zweite Buch Mose gehen, dann finden wir die Erlösung des Volkes Gottes. So, rein von der Reihenfolge ist das die Reihenfolge der Heilsgeschichte, der Rettung der Menschheit. Zuerst der Ratschluss Gottes, die Erwählung, die Berufung und dann kommt die Erlösung. Und das ist das zweite Buch Mose. Kommen wir heute auch noch dahin. Also das ist der Plan, so dass wir heute auch in dieses zweite Buch Mose. Und dann wird uns die Erlösung vorgestellt, wie Gott dieses Volk, das er sich erwählt und beruft, wie, dass er das auch erlöst und erlösen muss. Also da ist die ganze Thematik der Erlösung. Damit er dieses Volk erlösen kann, kommen wir zum dritten Buch Mose. Braucht es der Rechtfertigung? Also dieses Volk, das erlöste Volk, muss rechtfertigt werden. Das hat was mit dem Blut zu tun, das hat was mit dem Opfer zu tun, das hat was mit der Rechtfertigung, die wir brauchen, gerechtfertigt vor Gott. Das ist das dritte Buch Mose. Und nach der Rechtfertigung, was kommt dann? Was braucht man dann? Was muss als nächstes folgen? Den Gott rechtfertigt, den heiligt er. Und das ist das vierte Buch Mose. Das ist die Wüstenwanderung. Die schwere Zeit der Prüfung und die schwere Zeit der Läuterung. Und da sind wir in der Bereich der Heiligung. Gott heiligt sich ein Volk zum Besitztum. So. Und nachdem er es geheiligt hat, was kommt als letztes? Auf was warten wir alle? Auf die Verherrlichung. Auf die Verherrlichung. Und das ist dann die Inbesitznahme dessen, in Besitznahme der Segnung, in Besitznahme der Verheißung, in Besitznahme des herrlichen Landes, wo Milch und Honig fließt. Das ist das Ziel, worauf das Ganze hinläuft. Das ist das Ankommen in der Verheißung. Schaut mal, die Bibel beginnt mit dem Garten Eden, einem besonderen Ort. Ein Ort, ein Land, in dem der Mensch im Segen Gottes lebt. Und dann verliert der Mensch diesen Segen Gottes. Und dann beginnt der ganze Weg der Erlösung, der Berufung, der Erwählung, der Berufung, der Erlösung, der Rechtfertigung, der Heiligung. Und dann kommen sie wieder in das Land, wo Milch und Honig fließt. Wir wissen, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass all das geschah uns als Vorbilder. Das gucken wir uns auch nochmal an. Aber allein aus dieser Perspektive des Heilsplanes Gottes bilden die fünf Bücher Mose eine Einheit. Wie Gott dich und mich rechtfertigt, lernen wir an diesen fünf Büchern Mose. Könnt ihr das mit mir sehen? Ja. So, ich hoffe, das kann genauso eine Hilfe sein beim Studium der einzelnen Bücher. So, wo befinde ich mich daran? Und einfach diese Einheit der fünf Bücher Mose zu sehen. Okay, so sind wir. mittendrin in diesem ersten Buch Mose. Ich habe diesmal, ich weiß nicht, ob es letztes Mal das getan hat, diesen einen Pfeil hier rot gemacht. Das ist so der rote Faden. Das ist das Thema, das sich durch all die Kapitel des ersten Buches Moses durchzieht. Ich meine nicht nur dadurch, dieser Faden geht weiter. Und das ist ganz stark das Thema des Segens. Hier geht es um Segen. Nur damit es nicht wieder zu die erste Stunde die Wiederholung ist. So, erstes Kapitel, der Mensch im Segen. Schöpfung, der Mensch im Segen. Das haben wir uns angeschaut. Zumindest im Groben uns angeschaut. Okay? Was das alles bedeutet und nur, wie gesagt, als eine Erinnerung. Der Segen beinhaltet eine Schöpfung. Eine sehr gute Schöpfung. Der Segen beinhaltet einen besonderen Ort der Gemeinschaft mit Gott, in all dem Reichtum, in all der Fülle und in all der Beziehung und in dem Dienen vor Gott. Das ist der Segen. Der Mensch ist nicht geschaffen, ich sag mal, zu arbeiten. Der Mensch ist geschaffen in die Gemeinschaft mit Gott, um ihm zu dienen. Wenn das Bild des Ackerbaus dann im Garten Eden beschrieben wird, dann ist das ist der Segen. Der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott, das ist sein Plan, das ist der Plan Gottes, das ist seine Berufung. Das ist das Leben, wozu er ihn geschaffen hat. Und das ist Segen. Die ganze Schöpfung mit all dem Reichtum und mit all den Privilegien in den ersten zwei Kapiteln werden beschrieben. Kapitel 3 kommt dann eben der Bruch. Und der Bruch des Segens, und dann ist der Sündenfall in die Folgen. Ich habe hingeschrieben Verlust des Segens. Okay? Nur als groben Überblick nochmal. Für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind und die letzten Male nicht konnten, einfach, dass ihr da wieder mit einsteigen könnt. Also die Kapitel 3 bis 11 beschreiben uns den Verlust des Segens und die Folgen, die sich daraus eben ergeben. Zeugte starb. Darf ich euch auf ein paar Dinge einfach aufmerksam machen, die wichtig sind, dass wir da wissen, welche Auswirkungen oder was bedeutet der Verlust des Segens? Einfach nur ein paar Anmerkungen, ein paar Gedanken. Das erste ist Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3. Jetzt könnt ihr mir aufschlagen. Die erste Folge ist, du musst sterben. Das ist ja das, was Gott angekündigt hat. An dem Tag, da du das brichst, musst du sterben. Die Sterblichkeit, die Vergänglichkeit des Menschen, das ist die Folge des Sündenfalls. Der Bruch der Beziehungen, der Bruch der Gemeinschaft, der Bruch des Segens auf allen Ebenen. Zuerst mal, und ich werde einfach die paar Dinge sagen, um nicht zu tief ins Detail zu gehen. Das ist Verlust dieses Ortes. Die werden hinausgeworfen aus dem Garten Eden. Verlust, das bedeutet der Verlust der Gemeinschaft, der Verlust des Lebens vor, mit und für Gott. Das ist die Folge des Sündenfalls. Während der Segen an Leben im Garten Eden, also in diesem Land, an diesem Ort ist und mit der Gemeinschaft Gottes, ist die Folge des Sündenfalls der Verlust von all diesen Dingen. Und so, das hat Auswirkungen. Also Verlust der Gemeinschaft mit Gott, Verlust dieses Ortes. Und das wirkt sich aus bis in alle Bereiche. Ich lese ab Vers, Kapitel 3 ab Vers, oder lasst uns Kapitel 3 lesen. Komplett, dann haben wir es. Okay, habt ihr? Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speisen und dass eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab es ihren Mann, der bei ihr, und er aß. Da wurde ihr beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten Schürze. Also das, die Konsequenz, die Verführung, die List, das Wecken der Lust, das Wecken der Begierde und dann der Fall und dann hat das Auswirkungen auf die ganzen Beziehungen. Letztendlich die Erkenntnis, erkannten sie, wurden sie wie Gott? So. Was haben sie erkannt, was haben sie sich erhofft? Die Erkenntnis des Guten, ja, dass sie gut sind und damit das Böse unterscheiden. Und was war die Erkenntnis? Dass sie böse sind. Ja. Dass sie böse sind. Interessanterweise, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. So, das ist eine merkwürdige. Vorher waren sie blind, blind füreinander, sahen sie nicht. Inwieweit erkannten sie, dass sie jetzt nackt sind und dann machen sie sich ja Feigenblätter. Sie schämten sich. Die Scham. Und das, was geschieht, oder dieses Bild von Nackt und Scham, ist ein Bild von Erkenntnis seiner Boshaftigkeit und Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit. Und das ist Scham, seine Sündhaftigkeit letztendlich. Dieses Bild müssen wir uns hier, das müssen wir uns behalten, weil das zieht sich dann wieder rum, es wird immer wieder aufgenommen und in verarbeitet, bis in die Offenbarung hinein, mit diesem Bild der Kleider und das notwendig, die Scham und die Schuld zu bedecken. So, das beginnt hier. Das heißt, es ist nicht so, dass sie auf einmal zum ersten Mal gesehen haben, wie der Gegenüber aussieht und was für Körperteile da vorhanden sind oder nicht vorhanden sind. Das ist nicht der Punkt, sondern hier geschieht die eigene Erkenntnis, Sündhaftigkeit, Scham. Interessanterweise, wie wird in unserer Gesellschaft versucht, mit Nacktheit umzugehen? Es wird gefördert, es wird als verklemmt und als, welche Wörter jetzt man, mir fallen sie gar nicht ein, bezeichnet, wenn man nicht die Nacktheit zeigt sozusagen, sondern im Gegenteil, die Gesellschaft, Freizügigkeit, das ist das Bild von der Freiheit, von Selbstständigkeit, von nicht verklemmt und alles Mögliche. Schaut mal, wie dagegen gewirkt wird. Gegen das, was eigentlich, und letztendlich ist das der dagegen versucht, die Schuld und zu verleugnen, die Schuld als nicht schamhaft darzustellen. Das ist ein raffinierter und ein listiger Zug des Teufels, ja? Dass der Mensch eben nicht erkennt, so, dass er sündig vor Gott ist. Das ist ein Versuch, die Schuld abzulegen. So, auf jeden Fall die Erkenntnis der Sündhaftigkeit da, die Erkenntnis der Schuld da und sofort der eigene Versuch, diese Schuldhaftigkeit zu bedecken, das ist, was wir da haben. Okay? Der Mensch erkennt die Schuldhaftigkeit und was wir hier haben in Kapitel 3, Vers 7, das ist der erste Versuch der eigenen Gerechtigkeit. Das ist der erste Versuch oder das ist die Reaktion aus dem vom Menschen Schuld, der erste Versuch, sich selbst zu rechtfertigen, selber die Schuld zu bedecken, selber gerecht zu werden. Schaut mal auf Kapitel 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Sie hören die Stimme. Auch kurz nebenbei, ich höre das immer wieder, dass nicht wenige denken, dass Adam und Eva mit Gott im Garten Eden spazieren gegangen sind. Schon mal das gehört? So, das war so eine intime Gemeinschaft. Dann gingen die mit Gott und hatten sie so eine intime Gemeinschaft und spazierten mit ihm, tauschten sich aus. Und letztendlich, wenn wir erlöst werden, kommen wir wieder, werden wir zurückgebracht an diesen Ort. Das stimmt nicht. Das ist viel zu kurz. Denn der erste Mensch war von der Erde. Der ist irdisch, er ist Fleisch und Gott ist Geist. Hier heißt nicht, und Gott, und sie sahen Gott und versteckten sich, sondern sie hörten Gott. Ich traue mich nicht und ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen viel zu weit, wenn wir meinen, Gott ging sichtbar, Anführungsstrichen, mit denen da spazieren. Das ist noch nicht möglich. Wisst ihr, schlagt mir mal Offenbarung kurz auf. Also eine Hand bleibt da. Offenbarung 22. Offenbarung 22, Vers 1. So, wir sind auf den letzten Zeilen der Bibel. Einfach diese Klammer will ich euch kurz zeigen. Schaut mal. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens. Okay? Das ist der Baum, von dem sie nicht gegessen haben, sondern von dem anderen haben sie gegessen. Und dann heißt, der 12-mal Früchte trägt und die jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes des Lammes wird in ihr sein. Das ist diese Stadt, die neue Schöpfung. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. So, das geschieht in dem wahren Paradies. Hier hören sie noch, hier sehen sie noch nicht. Aber da, in der Vollendung, wenn wir bei ihm sind, das ist das Ziel, dann werden wir ihm dienen, so wie Adam da diente, und mit ihm Gemeinschaft haben. Er wird bei uns sein und wir bei ihm sein. Er wird in der Mitte wohnen und dann heißt es, und wir werden sein Angesicht sehen. Da geschieht die Fähigkeit und die Möglichkeit und da ist alles geschaffen, damit wir ihn auch sehen können, nicht nur hören können. Ich glaube, dass Adam und Eva ihn noch nicht in dieser Weise gesehen haben, auch nicht sehen konnten. Denn wenn Jesus gesagt hat, niemand hat Gott gesehen, außer dem Sohn, außer Adam und Eva. Aber sonst niemand hat es gesehen. So, wir glauben unserem Herrn. Und wir glauben seinem Wort. Und wenn Jesus sagt, niemand hat den Vater gesehen, dann hat Adam und Eva ihn auch nicht gesehen. Aber sie haben ihn gehört. Das ist auch wichtig, wenn wir dann ins zweite Buch Mose bei der Begegnung Mose oder wie Mose Gott gesehen hat. Von Angesicht zu Angesicht hat, heißt es ja. Okay, also Vers 8 nochmal zurück. 1. Mose. Ja. Gerne. Das ist der Raum dafür. Ich wiederhole kurz die Frage, dass die jetzt gerade zuschauen oder zuhören oder nachher. Ich behaupte, dass das der erste Mensch, Adam und Eva, nicht geistlich wiedergeboren waren. Sie waren irdisch und nicht himmlisch. Sie hatten also diese Theorie, dass als der Mensch in die Sünde fiel, er geistlich gestorben ist und somit diesen Geist Gottes verloren hat. Und dann eben er wiedergeboren muss. Und man versteht die Wiedergeburt als etwas, was wiederhergestellt werden muss. Nämlich dieser Zustand, dass der wieder den Geist bekommt. Das ist nach meinem Verständnis nicht nach der Schrift. Und diese Stelle unter anderem macht es deutlich. Und nicht nur diese Stelle, ich zeige gleich kurz noch eine zweite. Aber der erste Mensch war irdisch. Er ist nicht himmlisch gewesen. Der erste Mensch war er, das hat große Auswirkungen, große Konsequenzen für das auch. Deswegen, was Jesus vollbracht hat, er hat uns nicht wieder zu sagen auf den Nullpunkt zurückgebracht. So wieder Ausgangssituation. Er hat etwas Neues geschaffen, was vorher nicht da war, was Adam und Eva nicht hatten. Kennst du die Stelle noch oder? Nee, dann zeige ich sie. Darf ich das kurz zeigen? Also, ausgehend davon, Hans, ganz genau, sie hören, sie sehen ihn nicht. Niemand kann Gott sehen in dieser Weise. Was hat Jesus gesagt? Wenn man nicht von Neuem geboren ist, kann man das Reich Gottes nicht sehen und dann auch nicht hineingehen. Das heißt, diese Fähigkeit, die geistlichen Dinge geistlich zu sehen, zu deuten, zu verstehen, geistlich zu sehen mit den Augen des Geistes, bedarf es den Geist Gottes. Wie gesagt, ich behaupte, das hatte Adam noch nicht getan, noch nicht gehabt. Ich sage das und dann gebe ich dir gleich die Stelle. Wenn er das hätte, dann hätte er auch das Gebot halten können. Aber er konnte es nicht halten, weil er die Voraussetzungen nicht mehr war. Das Gebot, das Gebot Gottes ist Geist und der Mensch ist Fleisch. Zwei Stellen zum Beleg. Die erste Stelle ist Römer Kapitel 7, die erste Stelle, und die zweite dann 1. Korinther 15. Römer 7, Vers 14. Schaut mal. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Also diese Stellen kennen wir ja sehr gut. Und die mögen wir, weil wir denken, guck mal, wenn Paulus so ging, so... Und mir auch so, dann ist ja nicht so schlimm. Römer 7 spricht nicht von einem Gläubigen, sondern einem Ungläubigen, einem gefallenen Menschen. Aber worauf ich hinaus möchte, Vers 14, denn wir wissen, dass Gesetz geistlich ist. Die ganze Spannung und die ganze Problematik ist, wenn das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich. Wie kann das Fleischliche das Geistliche halten? Das ist die ganze Diskrepanz. Und darum ruft er aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und die Antwort ist, Gott sei Dank in Jesus Christus. Da kommt diese Lösung. Der Mensch ist Fleisch, er ist schwach, er ist irdisch. Das Gebot Gottes, das Gesetz ist Geist, es ist himmlisch. Und wie kann das Irdische das Himmlische halten? So, es bedarf etwas Neues. Und jetzt geht man in 1. Korinther 15. Das ist für mich eine Schlüsselstelle dafür. 15 ab Vers 42. 1. Korinther 15 ab Vers 42. Okay? So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Schaut mal, wer eine Elberfelder hat, eine Fußnote, vielleicht habt ihr auch in anderen auch, bei ein natürlicher Leib, ein seelischer Leib. Als Gott Menschen schuf, wie heißt es, und Gott hauchte den Odem des Lebens in die Nase und so wurde der Mensch zu einer Seele. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, das steht nicht, und so wurde der Mensch zu einem lebendigen Geist. Der erste Mensch wurde zu einer lebendigen Nefesh, und das heißt ein bedürftiger Mensch. Das heißt die Materie, und letztendlich das ist das Fleisch, oder? Die Materie wurde lebendig und konnte atmen, konnte sehen, konnte riechen. Das ist Seele. Darum werden auch Tiere mit Seele bezeichnet. Warum? Weil sie auch sehen, riechen, atmen, leben. Das heißt lebendig sein. Seele ist etwas, was lebendig ist. Und wenn Gott seinen Geist, Lebensodem, das heißt der Geist, der das am Leben erhält, ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Wenn er ihn zurückzieht, dann stirbt die Materie, richtig? Dann zerfällt es. Dann ist kein Lebensodem mehr in dieser Materie. Der erste Mensch, sagt Paulus, ist ein natürlicher Leib, ein seelischer Leib. Und dann heißt es, der zweite, es wird gesät ein natürlicher, ein seelischer, es wird auferweckt ein geistlicher. Wenn es aber einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, was bedeutet das Wort Adam? Erdling. Das ist eigentlich die präzise Übersetzung von Adam. Adam heißt Erdling, das heißt von der Erde genommen. Das ist Adam. Der erste Mensch, und dann wird es gesagt, Adam, also Erdling, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, wer ist das? Jesus Christus. So, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Schaut mal, und hier heißt nicht nur, und der letzte Adam ist ein lebendiger Geist, sondern der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt, dieser erste Mensch, Und alle, die aus dem ersten Mensch kommen, sind wie? Die sind irdisch. Die sind seelisch. Die sind nicht geistlich. Die sind von der Erde. Aber der zweite, Adam, er macht etwas, was der erste nicht hat. Und zwar, er gibt ihnen den Geist. Der erste Mensch ist von der Erde. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Ganz, ganz, das ist eine wichtige Ausgangssituation im ersten Buch Mose. Der erste Mensch ist von der Erde. Und ich behaupte, das ist meine These, darum auch die Unfähigkeit zum Gehorsam. Darum ist er nicht in der Lage gewesen. Lass kurz Vers 46 noch mitnehmen. Aber das Geistliche ist nicht zuerst. Seht ihr das? Das ist mein Beleg. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, das Seelische. Das ist die Reihenfolge. Zuerst das Natürliche, dann das Geistliche. Zuerst der Samen, dann der Baum, die Frucht. So, das ist ein Prinzip, wie Gott Leben schafft. Erst der Same, dann die Frucht. Und genauso wie zuerst der natürliche Same und dann der natürliche Mensch, so kommt auch dann der geistliche Same und dann der geistliche Mensch. Über den natürlichen Samen muss ich euch nichts erzählen. Was ist der geistliche Same? Schlag mir mal 1. Petrus kurz auf. Kapitel 1, Vers 23. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist die Wiedergeburt. Das Bild ist nicht ohne Grund so, das ist herrlich. So, der natürliche Same muss gestreut werden. Und dann kommt ein natürlicher Mensch dabei heraus. Nur nebenbei. Ist dabei immer eine Garantie, dass neues Leben entsteht? Nee, gell? Selbst in diesen natürlichen Dingen ist es noch lange keine Garantie. Es gibt Dinge, die ich sage so, die an einen Mann und an eine Frau zu tun sind, oder? Aber das ist noch lange keine Garantie. Wenn Gott es nicht gibt, dann kann Mann und Frau es auch nicht hinkriegen, richtig? Wenn das bei natürlichen Dingen schon so ist, wie viel mehr bei geistlichen, oder? Wie viel mehr bei geistlichen Dingen? Man kann sehen, das ist das Wort Gottes, man kann ausstreuen. Das ist noch nicht automatisch, dass da neues Leben entsteht, Wiedergeburt. Gott muss es genauso wirken, noch weit mehr. Und so ist es immer noch in beiden, aber genauso in diesem noch mehr auf die Gnade Gottes angewiesen. Der Same ist das Wort Gottes und wir streuen aus. Aber wer gibt das Wachstum? Es ist Gott, das Wachstum gibt. Paulus sagt, habe gesät. Apollos hat begossen. Gott gibt aber das Wachstum, 1. Korinther 3. So. Zurück zu Mose. Soweit auch. Gerne. Also ganz kurz sage ich was dazu. Das ist dann Anthropologie. Und das machen wir auch. Und das wird dann viel, also dann können wir genauer uns das Ganze anschauen. Der Unterschied zwischen der Geist-Seele-Leib-Theorie, das heißt, das sind die konzentrischen Kreise. Innen drin ist der Geist, dann kommt der Leib, der Geist, dann die Seele und dann der Leib. Das ist das. Nur nebenbei, wirklich ganz kurz, das ist platonisches, griechisch-philosophisches Denken. Dieses Verständnis kommt aus der griechischen Philosophie. Und hat was mit der Leibfeindlichkeit zu tun. Man sagt, der Geist ist gefangen in dem Leib und dann muss man den den Geist sozusagen frei machen vom Leib, und da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder du kasteist den Leib, bis die Seele frei wird, oder sagst, weil die Seele eh verdorben ist, dann lass sie machen, was sie will, Hauptsache der Geist ist rein. Also diese beiden Extreme gibt es, und das kam über Augustinus übrigens auch in die katholische Kirche, von da das Verständnis. Und irgendwann haben wir gesagt, nein, wir müssen unterscheiden zwischen einem Geist, Seele und einer Tierseele. Also Geist und Tier, also das heißt, das sind so Neigungen und Begierden, das ist in dem Bereich der Tiere, und dann die ganze Sexualität, das ist dann ist das die Seele, und nur der Geist ist rein. Ich mache das jetzt ganz, ganz grob. Und daraus entwickelt sich diese Dreiteilung. Und ich sage, das ist griechisch-platonisches, philosophisches Denken. Die Bibel gebraucht sowohl Seele wie auch Leib synonym. Seele und Geist synonym. Sie unterscheidet nicht zwischen Geist und Seele in der Art und Weise, wie wir gerne unterscheiden würden. Ich denke, wenn wir das verstanden haben, was Seele bedeutet, dann bedeutet es erstmal mal bedürftiges Leben. Das ist, was, wenn die Bibel von Seele redet. Sie redet von einem, und 70 Seelen gingen nach Ägypten. Dann ist nicht die Rede, dass irgendwelche 70 so innermaterielle Geister darüber schwebten, sondern die redet davon, 70 bedürftige Menschen gingen dahin, weil sie sonst sterben würden, wenn sie nichts zu essen kriegen. Bedürftigkeit ist der Ausdruck ganz stark der Seele. Die müssen was essen. So, das ist ganz stark Seele. Und im 1. Petrusbrief, nebenbei sagt er, dass das Fleisch gegen die Seele streitet, sagt Petrus. Bei Paulus heißt, das Fleisch streitet gegen den Geist. Und das meint das Gleiche. Also das wird ausgetauscht. Das ist, wo beginnt Geist, wo beginnt Seele? Wo sagen wir, die Bibel sagt, nur das Wort Gottes vermag zu trennen, Geist, ein Leib, eine Seele, ein Mark und Bein, also die Dinge, wir können sie so nicht trennen. Nach diesem Verständnis ist der Geist tot, bei Adam gestorben und muss wiederbelebt werden. Was ist mit der Seele dann? Nach diesem Verständnis ist die Seele böse, die muss gebrochen werden. Und wenn die Seele gebrochen ist, kann der Geist den Leib beeinflussen, und dann kannst du auch gute Sachen tun. Das ist diese Lehre. Das heißt, die Seele muss gebrochen werden. Ich finde das sehr schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Die Bibel redet, dass wir, und was gerettet wird, ist der Geist. Der Leib wird ja dann weg, verwandelt, und die Seele ist dann, die ist dann verdorben, und die wird dann verschwinden. Was sagt Paulus? Dass Gott uns heiligen soll, samt Geist, Seele und Leib, untadelig bis auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Richtig? Was wird gerettet werden? Was Paulus sagt, nicht die Dreiteilung, er sagt komplett, ganz. Seele wird auch gerettet. Also die Bibel gebraucht das Synonym. Nur ganz kurz. Ich weiß, dass das wiederum Fragen aufwerfen. Aber wenn wir beim 1. Buch Mose starten, so lernen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele ist, nicht ein lebendiger Geist ist. Und wenn er mit Gott Gemeinschaft hatte, dann nur in der Weise, dass er ihn hörte. Hier steht nicht, sie gingen leiblich mit ihm spazieren und sie sahen ihn und ich sage so, und hielten Händchen. Zurück, 1. Mose 3. Ist okay, Hans, nur ganz kurz? Ja? Das war's, ich bin raus. Das war's mit dir. Nee, aber darf ich nur ganz kurz was dazu sagen? Das sind keine unwichtigen Fragen, das sind wichtige Fragen. Nochmal, das finden wir hier, wenn wir hier dieses kein klares Verständnis haben. Werden wir nicht geringschätzen oder nicht in der Tiefe verstehen, was Jesus Christus eigentlich wirklich vollbracht hat. Wir werden immer den Sündenfall als eine Katastrophe sehen, die wieder gut zu machen ist. Wir werden etwas sehen, was Gott wieder, oh Mann, schiefgegangen, also müssen wir wieder zurück und den Urzustand wiederherstellen. Das ist nicht die Geschichte, die Heilsgeschichte Gottes. In seiner Vorkenntnis beginnt der Ratschluss Gottes hier. Wir sind am Anfang der Schöpfung Gottes und nicht am Ende. Nachdem Gott gesagt hat, es war sehr gut, der siebte Tag, war es noch nicht fertig. Die Bibel, also das war es dann mit der Bibel. Also die Bibel beginnt erst da und entfaltet sich und wächst und wächst und wächst. Und das Ziel ist, und Gott wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden ihn sehen. Auf ewig. Das ist der Plan Gottes vor Grundlegung der Welt. Bei ihm sein und ihn sehen. Seine Herrlichkeit. Und dann beginnt die Geschichte. Und die Geschichte ist, wie Gott den Menschen dahin bringt, dass er ihn sehen kann. So. Es ist, darf ich wirklich so sagen, es ist nicht so eine Rückgewinnung-Aktion. So wie bei VW oder so. Ja. So schief gegangen. Es ist immer noch Plan A. Es ist immer noch das Ziel Gottes, das zu schaffen, was er sich vorgenommen hat, vor Zeitaltern her. Wichtig, sehr, sehr wichtig. Weil sonst wir, wie gesagt, schief rauskommen bei bestimmten Themen. Schief rauskommen. Okay, zurück. 1. Mose 3. Ein paar Gedanken noch zu den Auswirkungen. Also, und sie hörten, Vers 8, die Stimme Gottes, des Herrn im Garten, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also das ist so der Vers, wo man annimmt, dass, sonst gibt es keinen einzigen Verweis übrigens. Ja? Und dann sagt man, ah, guck mal, die gingen dann abends mit dem immer bei der Abendkühle spazieren. Ich habe gesehen, da heißt ja nicht, hier steht hier nicht, und wie sonst auch immer mit ihnen. Haben wir auch nicht. Das ist eine romantische Vorstellung. Und die hat man gern. Das heißt es nicht. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Interessant, gell? Gott sagt, woher weißt du, dass du nackt bist? Wer hat es dir gesagt? Ja, hallo? Ich muss nach unten schauen. Nee, merkt ihr, dass hier um was ganz anderes geht, als nur mit dem eigenen Körper, mein oder den Körper der anderen. Woher weißt du, dass du schuldig bist? Woher weißt du, dass Sünde da ist? Woher weißt du, warum schämst du dich eigentlich? Warum fliehst du von mir? Ja, ich fürchte mich. Ja, warum das denn? Warum fliehst du von mir? Ja, ich bin nackt, ich bin schuldig. Ja, wer hat es dir dann gesagt? Wer hat es das gesagt? Wer hat in Adam oder in der Eva gesagt, die sind nackt? Hat ihm jemand das gesagt? Das Gewissen? Ich sage, es hat ihm jemand das gesagt. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hat es ihm gesagt. Ich glaube, dass dieser Baum fürs Gesetz steht. So wie der Baum des Lebens für Jesus steht, für ewiges Leben, so steht der Baum der Erkenntnis des Bösen fürs Gesetz. Wer sagt uns denn, dass wir schuldig sind? Was treibt uns? Was bringt in uns ein schlechtes Gewissen? Als ich noch nicht wusste, dass das Begehren Sünde ist, habe ich kein Problem mit dem Begehren gehabt. Erst als das Gesetz mir sagte, Begehren ist böse, dann merkte ich, oh, ich bin schuldig. Das kam. Und dann kamen noch die Sünden dazu und der Teufel. Und dann war das Begehren groß. So, die Erkenntnis der Verlorenheit, die Erkenntnis der Sündhaftigkeit geschieht durch diesen. Woher weißt du das? Oh, hast du etwa von dem Baum gegessen? Ja, das ist die Erkenntnis. Das bringt die Erkenntnis, das hat der Baum gebracht. Nicht zu sein wie Gott, nicht zu sein klug und sondern schuldig, absolut schuldig. Was macht der Mensch? Was macht die Schuld mit dem Menschen? Sie treibt einen weg von Gott. Das ist die erste Lektion, die wir hier, die treibt einen weg von Gott. Man versteckt sich. Und dann sagt Gott, warum versteckst du dich? Ja, ich bin nackt. Und dann stellt sich die Frage, der hat sich doch bekleidet, oder? In Vers 7. Da machten sich doch Feigenblätter. Die machten sich schöne Kleider. Die haben es doch bedeckt. Warum sagt er, ich bin nackt? Beim Fliehen sind ein paar Dinge abgeflogen. Beim Klettern ins Gebüsch hängen geblieben. Das Kleid ist weg. Nein. Egal, was der Mensch macht, wie viel er auch seine Schuld und Sünde bedeckt, zu bedecken versucht, er wird vor Gott immer fliehen, vor Gott immer sich als schuldig empfinden. Wird immer sich für schuldig empfinden. Hier starten wir bei den Sündenfallen, die Folgen, die der Mensch in seiner Sündhaftigkeit, in der Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Unfähigkeit, sein Gewissen zu reinigen, kann er nicht. Er kann nicht sein Gewissen reinigen, egal was er tut. Er ist unfähig dafür. Er kann sich bemühen, so viel, aber er wird sich vor Gott immer noch als nackt, Anführungsstrichen, empfinden. Immer noch als nackt. Das heißt, die Schuld wird immer da sein. Es sei denn, Gott bedeckt diese Schuld. Und Freunde, darum, das ist das Werk Jesu Christi. Das ist das Bild des weißen Kleides, der Gerechtigkeit, die er denen schenkt, die ihn darum bitten. Dann kriegen wir ein Kleid, auch wiederum, keine Angst, ihr Männer. Auch ihr Frauen, die keine Kleider mögt. Wir werden da alle nicht mit nur so weißen Gewändern, wie manche Bilder. Ich weiß nicht, was für Bilder ich im Kopf habe. Und dann immer in so Kleidern rumlaufen. Das ist. Wenn es das Bild ist, wir werden, unsere Schuld wird bedeckt sein und man wird an sie nie mehr denken. Wir werden kein Empfinden für Scham, für Schuld, für Sünde. Warum? Weil sie bedeckt ist. Weil sie bedeckt ist. Das ist die Gerechtigkeit Jesu, die uns geschenkt wird. Das Bild ist ja später, dass Gott dann die Leibrücke macht, richtig? So, das heißt, da beginnt das schon. Zwei, drei Anmerkungen noch und dann gehen wir schnell weiter. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich, nur nebenbei, gell? Die Schlange hat mich getäuscht. Sie hat verstanden, das war eine Lüge. Es ist nicht wahr, ihr werdet klug sein. Es ist nicht wahr, ihr werdet wie Gott sein. Es ist nicht wahr, die Eva begreift, oh Mann, die hat uns einfach reingelegt, okay? Die Schlange hat mich getäuscht. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Der Fluch über die Schlange, das ist die Konsequenz. Der Fluch über die Schlange. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass sie zu den mitverhasstesten Tieren der Welt gehört. Ja, nicht ohne Grund. Und es gibt ein paar Exoten, die lieben die, gell? Und schaut mal, welche Leute sie die lieben. Welche Leute lieben Schlangen? Nicht alle sind so, aber... Entschuldigung. Also, verflucht, der Fluch über die Schlange. Staub sollst du sie fressen von alle Tage deines Lebens. All diese Dinge. Wichtig, dass wir sie behalten. Denn später, wenn wir in Evangelien hineingehen und Jesu Herrschaft, das Gericht, lesen über den Teufel, dann lesen wir in dieser Bildersprache, dass er Macht gibt, über Skorpionen und Schlangen zu treten. Es ist die Rede von Staub und all diese Bilder, die hier gegeben werden, werden im Neuen Testament und bis in die Offenbarung aufgegriffen, damit wir wissen, es hat was mit diesem Problem hier zu tun. Diese Sprache ist wichtig, dass wir sie hier lernen. Und dann heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und hier beginnt, ihr wisst ja mittlerweile, hier beginnt Kapitel 3, das ist er, das ist dieser Same, die Segenslinie. Also der Mensch fällt aus dem Segen und hier bekommen wir den Hinweis, wie kommt er in den Segen wieder zurück. Und das hat was mit diesem einem Er, der Nachkomme der Frau sein wird. Nur so viel dazu. Also, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So, das ist die Verkündigung des Protoevangeliums. Hier beginnt die Segenslinie schon in dem Sündenfall, die erste Verheißung. Und dann zu der Frau sprach er: Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ich war aber bei zwei Geburten dabei. Das hat mir sehr weh getan. Mir. Ich habe aber gesehen, wie sehr das den Frauen wehtut. Mann, dann dachte ich an diese Verse hier. Dachte, das ist wirklich wahrlich Fluch. Warum macht es Gott? Alle Frauen, die das mal hinter sich haben, ihr wisst es, gell? Ich staune darüber und bin Gott dankbar, dass die Frauen diese Schmerzen sehr schnell vergessen. Und dann wieder, oh nein, warum habe ich es wieder getan? Unter Schmerzen, unter Mühsal wirst du Kinder gebären. Das ist ein Fluch. Das ist die Folge des Sündenfalls. Abgesehen von des körperlichen Leiden und den Folgen des Sündenfalls, dass den Mensch ganz komplett in den Sündenfall hineingenommen hat und es ihm sehr weh tut, sage ich so, glaube ich fest, dass was hier uns verheißen wird, dass auf welchen Weg der eine Er auf die Welt kommt und auf welchen Weg die Segenslinie und auf welchem Weg der Segen zu dem wahren Volk Gottes kommt, auf welchem Weg die Zeugung geschehen wird des geistlichen Menschen. Es wird unter Schmerzen geschehen, unter Wehen geschehen. Es ist nicht etwas blub, es ist da. Und kein Leid, keine Bedrängnis, keine Schmerzen, ohne Probleme, sondern dieser Weg, der nicht nur Wiederherstellung des neuen Menschen, des neuen Geschlechts, wird ein sehr langer Weg in Schmerzen geschehen, mit Wehen. Erinnern wir uns, wenn Jesus von den zukünftigen Dingen redet, wenn wir in die Offenbarung lesen, dann ist immer die Rede von Wehen. Die erste Wehe ist vorüber. Die zweite Wehe kommt noch, die zweite Wehe ist vorüber. Es ist immer die Rede von den Wehen. Die neue Schöpfung wird durch Schmerzen zur Welt kommen. Der neue Mensch wird durch Schmerzen zur Welt kommen. Es wird in viele Bedrängnisse geschehen. Eine Hand bleibt kurz hier. Schlag mal Offenbarung 12 auf. Offenbarung 12, ab Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und bereit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. So, seht ihr, eine Frau. Und dann heißt es von ihr, sie liegt, sie ist schwanger und sie schreit in Geburtswehen und in Schmerzen soll sie gebären. Und dann kommt das Kind. Und dann auf Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen und 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wer ist diese Schlange? Wer ist diese Frau? Schaut mal die Schlange, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan genannt wird. Seht ihr das? Die alte Schlange. Das ist der Bezug hier. Der Sündenfall und die Folgen. Und das heißt, der zweite Adam, er wird unter Schmerzen zur Welt kommen. Es wird keine einfache Zeit sein. Und das, was wir hier haben, ist nicht nur, ich drück's der Frau jetzt rein und dann wird sie einfach Schmerzen haben, sondern hier auch wiederum, wird uns gesagt, auf welchem Wege diese eine Ehe der Schlange in den Kopf zermalen wird, auf welchem Wege wird die Erlösung finden, und das wird ein Weg in Bedrängnis, in Schmerzen sein. Dann zurück in 1. Mose 3. Also mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nur nebenbei, wie gesagt, es ist der Weg, die Schmerzen, das ist die Folge des Sündenfalls. Nicht die Kinder. Nicht die Kinder sind der Fluch. Nicht die Kinder. Dann Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei, Entschuldigung, noch bin ich noch zu schnell. Ich bin noch zu schnell, Schmerzen. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Auch das, nur ganz kurz. Die Folge ist also, diese neue Generation wird unter Schmerzen hervorgehen, und dann wird uns etwas beschrieben, was die Folge. Das ist der Bruch zwischen Mensch und Gott und der Bruch zwischen Mensch und Mensch. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Es ist keine Verheißung. Es ist keine Verheißung. Es ist kein Freibrief für die Männer, über die Frauen zu herrschen. Es ist ein Ausdruck des Konfliktes. Und das ist der Beginn der katastrophalen Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist der Ursprung, warum wir eine Scheidungsrate haben, die wir jetzt haben. Das ist der Grund, warum Männer und Frauen miteinander nicht richtig zurechtkommen, obwohl sie auch nicht untereinander sein können. Inwieweit ist das ein Fluch? Für die Männer, wie gesagt, könnte man meinen, das ist doch Segen. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Welcher Mann wünscht sich das nicht, dass die Frau nach dem Mann Verlangen hat? Und dann heißt es, und du wirst über sie herrschen. Schaut mal Kapitel 4, Vers 7. Und da erklärt sich das. Ist es nicht so, zu Kain spricht Gott, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür, und nach dir wird ihr Verlangen sein, und du aber sollst über sie herrschen. Das ist die gleiche Formulierung. Seht ihr das? Der Punkt ist der. Das ist nicht, die Sünde hat nicht das Verlangen der Begierde nach dem Menschen und sagt, oh, ich finde dich so herrlich, so toll, ich will eine Beziehung mit dir haben. Sondern die Sünde, das Verlangen, die Sünde will den Menschen beherrschen, unter die Kontrolle kriegen. Die Sünde will den Menschen kontrollieren und ihn dazu bringen, dass der Mensch das tut, was sie will. Richtig? In dieser Weise wird die Folge des Sündenfalls, die Frau wird so über den Mann oder mit dem Mann so umgehen, sie wird so mit ihm umgehen, dass er das tut, was sie will. Und glaubt mir, die Frauen wissen, wie sie das tun können. Und der Mann wird versuchen, genauso wie Kain ihm gesagt wird, und du wirst versuchen, dich der Sünde zu widersetzen und sie zu beherrschen, sie unter Kontrolle zu haben, dass sie nicht über dich herrschen kann. Und das ist nicht, und du wirst dann der Haupt sein, sondern du wirst versuchen, die Frau zu kontrollieren, zu beherrschen. Die Frau wird versuchen, dich zu kontrollieren, und du wirst versuchen, den Mann zu beherrschen. Ist das eine gute Beziehung? Das ist die Folge des Sündenfalls. Das ist, was geschieht. Zwei Egoisten. Der eine ist nur für mich da. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Zuspruch, ich brauche Bestätigung, ich brauche ein Ohr, das mir zuhört, ich brauche Kompliment, ich brauche Punkt, 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 Punkt. Also suche ich mir einen Mann, der mir das gibt. So, der Mann sagt, ich brauche Nähe, ich brauche Sexualität, ich brauche Liebe, ich brauche was weiß ich, Punkt, 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 Punkt. Und ich suche eine Frau, die mir das gibt. Und dann kommt's. Und wenn der eine das nicht bekommt, dann sucht er das woanders. Und dann begegnet einer Frau ein Mann, der zuhört und ihr ein Kompliment macht. Und dann ist die Versuchung groß. Und dann begegnet ein Mann eine Frau, die ihm das körperlich vielleicht gibt, was er sonst nicht kriegt. Und dann ist die Versuchung groß. Das ist ein tragisches Dilemma. Das ist, was hier passiert. Das ist die Folge des Sündenfalls, der Verlust des Segens. Der Verlust des Segens, der Gemeinschaft mit Gott, des Ortes und der Beziehung untereinander. Und die Folgen sind gravierend. Ab Kapitel 4, Tod, Mordschlag. Ihr werdet kaum eine Ehe in der Bibel finden, die vorbildhaft ist. Kaum. Und von denen wir was haben, dann ist es so wenig, dass wir sogar da selbst vorsichtig sein müssen, versteht ihr? Also, wenn dann Familienverhältnisse, Ehebeziehungen uns berichtet werden, dann sehen wir viel Katastrophen. Hier und da sehen wir auch etwas Gutes, aber nicht in dem Maße. Das Verhältnis ist eigentlich die Konsequenzen sind groß. Also, der Sündenfall und die Folgen sind sehr, sehr, sehr gravierend. Und ab Kapitel 12 beginnt der Weg der Wiederherstellung, beziehungsweise beginnt der neue Weg der Heilsgeschichte. Pause.